Der größte Teil der Leistungsausgaben entfiel mit 102 Milliarden Euro und einem Ausgabenanstieg von 8,8% auf den Krankenhausbereich. Einen mit 10% noch stärkeren prozentualen Anstieg auf knapp 60 Milliarden Euro gab es bei den Arzneimitteln.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von PZ nachgefragt. Der ersten Folge der beliebten Podcast-Reihe der Pharmazeutischen Zeitung im Jahr 2026. Das Team der Pharmazeutischen Zeitung wünscht zu Beginn dieses Jahres allen Zuhörerinnen und Zuhörern alles Gute, Gesundheit und Glück, verbunden mit einer angemessenen Anerkennung der herausragenden Leistungen der Apothekerschaft bei der Versorgung der Gesellschaft mit hochwertigen, aber vielfach auch hochkomplexen Arzneimitteln, die konsequenterweise endlich angemessen vergütet werden sollte, um dieses wichtige System zu erhalten. Mein Name ist Professor Theo Dingermann. Ich bin emeritierter Professor für pharmazeutische Biologie und Senior Editor der Pharmazeutischen Zeitung. Ich spreche heute wieder einmal mit meinem Kollegen Professor Manfred Schubert-Zillerwitz, Sprecher des House of Pharma and Healthcare und Mitglied der erweiterten Chefredaktion der Pharmazeutischen Zeitung, und zwar über die Arzneimittelpreise in Deutschland. Hintergrund sind die stark steigenden Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung, weshalb die Bundesregierung händeringend nach Möglichkeiten sucht, einen Anstieg der Beitragssätze zu bremsen. Zum Hintergrund: 2024 hatte die GKV knapp 60 Milliarden Euro für Arzneimittel ausgegeben, was der zweitgrößte Ausgabenposten der GKV war und einen Anstieg von 10% gegenüber dem Vorjahr bedeutete. Vor wenigen Tagen hat die AOK ihren Arzneimittelkompass 2025 vorgestellt, in dem nach eigenen Angaben Wege zu fairen Lösungen bei der Preisbildung von Arzneimitteln aufgezeigt werden. Wir haben am 9. Dezember in der Pharmazeutischen Zeitung darüber berichtet. Aber jetzt erstmal guten Morgen, lieber Manfred, und alles Gute dir zum neuen Jahr.
Guten Morgen, lieber Theo, auch dir alles Gute für das Jahr 2026. Ich freue mich auf unser heutiges Gespräch.
Meine erste Frage bezieht sich auf die finanzielle Situation der gesetzlichen Krankenversicherung im Jahr 2024. Kannst du die wichtigsten Kennzahlen als Grundlage für unsere heutige Podcast-Folge zusammenfassen?
Mache ich gerne. Die gesetzliche Krankenversicherung in Deutschland hat das Jahr 2024, dieses Jahr ist ja komplett abgerechnet, mit einem Defizit von 6,6 Milliarden Euro abgeschlossen. Auch die soziale Pflegeversicherung verzeichnete zum Jahresabschluss 2024 ein Defizit von 1,5 Milliarden Euro. Beide Sozialversicherungszweige stehen angesichts dieser Entwicklung unter erheblichem Konsolidierungsdruck. Die Ausgaben für alle Leistungsbereiche sind im Vergleich zum Vorjahr erheblich gestiegen, weshalb 82 der insgesamt 94 Krankenkassen ihren Zusatzbeitragssatz zum Jahresanfang 25 auf den Rekordwert von durchschnittlich 2,9% erhöhen mussten. Ich vermute, dass die Gesamtausgaben im laufenden Jahr ein neues Allzeithoch erreichen werden. Ohne Reform- und Entlastungsmaßnahmen drohen ganz sicher weitere Beitragssteigerungen, die Versicherte und Arbeitgeber gleichermaßen belasten und nicht zuletzt die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands weiter schwächen werden.
Das klingt dramatisch. Wie hoch waren die Ausgaben insgesamt und wie schlüsseln sich die Zahlen konkret auf?
Die Leistungsausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung sind im Jahr 2024, wie du ja schon angemerkt hast, deutlich gegenüber dem Vorjahr angestiegen und erreichten einen Wert von 312,3 Milliarden Euro. Das entspricht einer Steigerung von 8,2% gegenüber dem Vorjahr. Der größte Teil der Leistungsausgaben entfiel mit 102 Milliarden Euro und einem Ausgabenanstieg von 8,8% auf den Krankenhausbereich. Einen mit 10% noch stärkeren prozentualen Anstieg auf knapp 60 Milliarden Euro gab es bei den Arzneimitteln. Den drittgrößten Ausgabenblock macht mit 50,3 Milliarden Euro die ärztliche Versorgung aus, was einem Zuwachs von knapp 7% entspricht.
Ja, aber lass uns bei den Arzneimitteln bleiben. Welche Arzneistoffklassen verursachten die höchsten Kosten? Kannst du die drei wichtigsten Gruppen benennen?
An der Spitze der umsatzstärksten Arzneimittelgruppen standen auch 2024 mit deutlichem Abstand Arzneimittel für onkologische Therapien. Deren Nettokosten halten sich seit Jahren bei etwas über 10 Milliarden Euro, wobei der größte Umsatzanteil auf monoklonale Antikörper bzw. Proteinkinase-Inhibitoren entfiel. Auf dem zweiten Rang standen die Immunsuppressiva. Zu dieser Gruppe gehören nicht nur die Immunsuppressiva, die in der Transplantationsmedizin benötigt werden, sondern auch zahlreiche monoklonale Antikörper aus der Gruppe der TNF-Alpha-Inhibitoren, der Interleukin-Inhibitoren und weiterer selektiv wirkender Immunsuppressiva, die in der Rheumatologie, Gastroenterologie und Neurologie Anwendung finden. Auf dem dritten Platz finden sich die Antidiabetika. Zu deren Kostenanstieg haben vor allem die SGLT2-Inhibitoren und die GLP-1-Rezeptoragonisten beigetragen, die aufgrund positiver renaler und kardiovaskulärer Endpunktstudien neben Sulfonylharnstoffen als gleichberechtigte Zusatztherapie zu Metformin bei Patienten mit Typ-2-Diabetes mit renalen und kardiovaskulären Risiken empfohlen werden.
Nun, wenn ich das richtig überblicke, gehören all diese Wirkstoffe, über die du jetzt gesprochen hast, und Medikamente zu den innovativen, patentgeschützten Arzneimitteln. Wie hat sich denn die Ausgabensituation bei den Generika entwickelt? Mit einem Anteil von 80% aller Arzneimitteln sichern sie ja täglich die Kernversorgung von Millionen von Versicherten. Sehen wir auch dort einen vergleichbaren Anstieg der Ausgaben?
Also was die Bedeutung betrifft, kann ich dir nur zustimmen. In Deutschland sind Generika tatsächlich die tragende Säule der Arzneimittelversorgung mit einem Anteil von 80%. Du hast es ja auch gesagt, alle Arzneimittel sind sie unverzichtbar und verursachen dabei nur einen Bruchteil der Arzneimittelausgaben. Von der gesamten Summe, die pharmazeutische Unternehmen von den gesetzlichen Krankenkassen für Arzneimittel erhielten, gingen im Jahr 2024 nur 17% oder 6,8 Milliarden Euro an Generikahersteller, wobei davon die Rabatte aus den Rabattverträgen noch abzuziehen sind. Nach Abzug der Rabatte ergeben sich für das Jahr 2024 Generika-Nettoausgaben von nur 2,34 Milliarden Euro, was 6,9% der Gesamtnettoausgaben für Arzneimittel zu Lasten der gesetzlichen Krankenkasse entspricht. Im Gegensatz zu patentgeschützten Arzneimitteln blieben die Preise für Generika nahezu konstant. Die Tagestherapiekosten lagen bei 18 Cent. Nach Abzug der Rabatte bei 6 Cent. Diese, man möchte fast sagen, ruinöse Entwicklung wurde von den seit rund 20 Jahren existierenden Rabattverträgen befördert, von denen es Ende 2024 rund 19.000 gab. 19.000 Rabattverträge. Sie sind nach meiner Einschätzung ein Hauptgrund dafür, dass heute bei vielen relevanten Arzneistoffen nahezu die gesamte Versorgung von wenigen asiatischen Unternehmen abhängt. Und diese Marktkonzentration trägt erheblich zu Lieferengpässen und zu Versorgungsrisiken bei und wird im Konfliktfall in Deutschland innerhalb weniger Wochen zu einer dramatischen Unterversorgung mit lebenswichtigen Arzneimitteln führen.
Keine guten Aussichten, muss man da konstatieren, aber lass uns auch einen Blick auf die Biosimilars werfen. Für all diejenigen Zuhörerinnen und Zuhörer, die mit biologischen Arzneistoffen nicht so vertraut sind, Biosimilars sind prinzipiell Kopien biologischer Arzneimittel, ähnlich den Generika bei den chemisch-synthetischen Arzneimitteln. Da man biologische Moleküle unter anderem wegen ihrer schieren Größe allerdings prinzipiell nicht exakt kopieren kann, werden diese Kopien so entwickelt, dass sie einem bereits existierenden und nicht mehr patentgeschützten Arzneimittel ähneln. Die Herstellung von Biosimilars ist folglich deutlich komplexer als die von Generika, unter anderem auch, weil sie in lebenden Organismen erfolgt. Und auch das ist ein Grund dafür, dass Biosimilars zwingend eine biologische Mikroheterogenität aufweisen, weshalb für sie bei der EMA eine eigene Zulassungssystematik entwickelt und etabliert wurde. Biosimilars gleichen dem Erstanbieterprodukt in dem Maße, wie sie unterschiedliche Chargen des Referenzarzneimittels untereinander gleichen. Also in realita sind sie identisch, kann man sagen. Wie die Generika sollen sie für Wettbewerb und Kostendämpfung im Gesundheitssystem sorgen, was mich zu der Frage führt, wie sich die Situation in Deutschland im Jahr 2024 darstellt.
Im Jahr 2024 waren in Deutschland insgesamt 22 Arzneistoffe Biosimilar verfügbar. Damit entfielen 57% oder 117 Millionen Tagestherapiekosten aller abgegebenen Biopharmazeutika auf ein Biosimilar. 89% der abgegebenen Biosimilar-Packungen waren unter Rabattvertrag. Für die gesetzliche Krankenversicherung ergaben sich Einsparungen von 1,9 Milliarden Euro durch den Einsatz von Biosimilars anstelle der Innovator-Produkte.
Nun, das bedeutet, dass Generika und Biosimilar nicht für die Kostensteigerung bei den Arzneimitteln verantwortlich gemacht werden können. Vielmehr sind es die patentgeschützten Medikamente, die für diese Entwicklung verantwortlich zeichnen.
Du bringst es auf den Punkt. Wenn wir uns ehrlich machen, wie man das heute so sagt, und Kosten einsparen oder mindestens eine Dämpfung des Anstiegs bei den Arzneimittelausgaben erreichen wollte, kommen wir an den patentgeschützten Arzneimitteln nicht vorbei.
Gibt es Vorschläge, wie Einsparungen erreicht werden sollten?
Die gibt es von mehreren Seiten. Muss man klar sagen, angesichts steigender Gesundheitsausgaben, die über die Versicherungsbeiträge sowohl den Einzelnen als auch den Wirtschaftsstandort Deutschland belasten, hat auch der Sachverständigenrat Gesundheit und Pflege im Auftrag der Bundesregierung im Jahr 2025 ein Gutachten über die Bepreisung innovativer, verschreibungspflichtiger Arzneimittel erstellt. Dieses Gutachten trägt den Titel Preise innovativer Arzneimittel in einem lernenden Gesundheitssystem.
Was erwartet der Sachverständigenrat bezüglich der Ausgaben für patentgeschützte Arzneimittel?
Der Sachverständigenrat erwartet, dass die Ausgaben für patentgeschützte Arzneimittel weiter steigen werden und insbesondere hochpreisige Einmaltherapien künftig noch stärker das Solidarsystem belasten werden. Diese Entwicklung verschärft nach Meinung des Sachverständigenrates den Zielkonflikt zwischen einerseits bedarfsgerechter Versorgung, Innovationsanreizen und nachhaltiger Finanzierbarkeit des Gesundheitssystems mit der Gefahr einer Systemüberforderung.
Okay, aber wie soll das Problem gelöst werden?
Der Sachverständigenrat rät insbesondere zu einer Fortentwicklung des Arzneimittelmarktneuordnungsgesetzes, Stichwort AMNOG, in Richtung einer stringenteren Ausgabensteuerung bei Arzneimitteln und fordert eine dynamische Bepreisung von Arzneimitteln. Der Rat empfiehlt konkret die Einführung eines extern festgelegten Interimspreises, dessen Höhe sich, bis auf begründete Ausnahmen, an den wirtschaftlichsten Alternativen der festgelegten zweckmäßigen Vergleichstherapie orientieren sollte. Der weiterhin vom pharmazeutischen Unternehmen frei wählbare Initialpreis würde bis zum Abschluss der Preisverhandlungen durch einen verpflichtenden Rabatt auf die Höhe dieses Interimspreises gesenkt werden. Die Differenz zwischen dem vorerst festgelegten Interimspreis und dem verhandelten Erstattungsbeitrag würde rückwirkend ausgeglichen. Auf diese Weise müsste keine spätere Markteinführung in Deutschland befürchtet werden, da sich durch die Referenzierung auf den weiterhin frei wählbaren Initialpreis für die Referenzierung durch andere Länder nichts ändern würde. Der Rat empfiehlt außerdem, die bereits bestehenden Möglichkeiten der Kosten-Nutzen-Bewertung auszuweiten und statt wie bisher auf Antrag bei allen Arzneimitteln eine solche Bewertung durchzuführen.
Wir beobachten ja seit einiger Zeit einen deutlichen Anstieg der Zulassung von Arzneimitteln zur Behandlung von seltenen Erkrankungen, den sogenannten Orphan Drugs, deren Preise auch gewaltig zu Buche schlagen und diese Preise werden ja nicht verhandelt nach der geltenden Regelung. Nimmt der Sachverständigenrat diese speziellen Arzneimittel auch in den Blick?
Tatsächlich betrifft eine zentrale Empfehlung die Arzneimittel für seltene Erkrankungen. Für diese Gruppe von Arzneimitteln empfiehlt der Sachverständigenrat, das bisher gewährte Privileg des fiktiven Zusatznutzens abzuschaffen. Stattdessen sollten auch diese Arzneimittel mit Markteintritt einer regulären Zusatznutzenbewertung unterzogen werden. Da der Rat gleichzeitig die Notwendigkeit sieht, die Entwicklung und Verfügbarkeit von Orphan Drugs mit geeigneten Maßnahmen zu unterstützen, empfiehlt er, den Orphan Drug Status im Rahmen der Preisverhandlungen als zusätzliches Kriterium zu berücksichtigen.
Und gibt es weitere Vorschläge?
Die gibt es. Auf europäischer Ebene wird eine stärkere Zusammenarbeit empfohlen, die zu einer wirtschaftlichen und bedarfsgerechten Arzneimittelversorgung beitragen kann. Ein wichtiger Ansatzpunkt hierbei ist die Stärkung der Verhandlungsmacht gegenüber den pharmazeutischen Unternehmen, insbesondere durch die gemeinsame Beschaffung ausgewählter Arzneimittel. Ein eigenes Kapitel des Gutachtens des Sachverständigenrates widmet sich den Möglichkeiten zur Weiterentwicklung der Preisbildungsinstrumente. So wird die Einführung einer globalen Budgetierung für innovative Arzneimittel mit dem Ziel befürwortet, das Risiko der Ausgabenentwicklung im deutschen Gesundheitswesen zu begrenzen. Ich bin da sehr skeptisch. Für potenziell sehr umsatzstarke Arzneimittel wird darüber hinaus eine produktspezifische Preisstaffelung in Abhängigkeit von der Absatzmenge empfohlen. Um eine wirtschaftliche und bedarfsgerechte Versorgung mit Arzneimitteln sicherzustellen, soll außerdem ein stärkerer Fokus auf die Preisanpassung im Zeitverlauf gesetzt werden. Zum einen sollte die Generierung weiterer Evidenz nach der frühen Nutzenbewertung stärker incentiviert werden. Vor allem bei umsatzstarken Arzneimitteln sollte das Vorliegen neuer Evidenz konsequent eine erneute Nutzenbewertung und Preisverhandlungen triggern, nach oben und nach unten. Hierdurch würde der Preis des Arzneimittels stärker an den Zusatznutzen gekoppelt. Auch der Einsatz erfolgsabhängiger Vergütungsmodelle, Stichwort Pay for Performance, wird vom Rat befürwortet, vor allem für teure Einmaltherapien, bei denen der individuelle Therapieerfolg großen Unsicherheiten unterliegt.
Und wie bewertest du die Vorschläge?
Ich glaube, dass es hoch an der Zeit ist, über die nachhaltige Finanzierung und Entwicklung unseres gesamten Gesundheitssystems zu sprechen. Alle vernünftigen Vorschläge sollten da zunächst willkommen sein und auch diskutiert werden. Grundsätzlich gilt, dass wir die Maßnahmen vom Ende her denken sollten. Wir brauchen ein effizientes und hochwertiges Gesundheitssystem, das in seinen Kernelementen für den Einzelnen leistbar und hochwertig sein muss, qualitativ hochwertig. Gleichzeitig darf es den Wirtschaftsstandort nicht schwächen. Ohne starke Wirtschaft gibt es kein Gesundheitssystem in der Zukunft. Auch das Thema Eigenanteil darf bei bestimmten Leistungen kein Tabuthema mehr sein. Wer eine Befindlichkeitsstörung zum Anlass nimmt, beispielsweise gleich einen Arzt aufzusuchen, die Deutschen gehen im Schnitt 10-mal pro Jahr oder öfter zum Arzt, der Schwede 3-mal, der sollte dafür auch bezahlen müssen. Auch die pharmazeutische Industrie ist allerdings gefordert, zukunftsweisende Vorschläge einzubringen bzw. solche zu akzeptieren.
Ein schönes Schlusswort, lieber Manfred, aber vielleicht doch noch eine letzte Frage. Wie siehst du die Kosten für die öffentliche Apotheke in Deutschland?
Zunächst möchte ich einmal festhalten, die öffentliche Apotheke in Deutschland ist für unser Gesundheitssystem systemrelevant. Das hat sich nicht zuletzt in der Corona-Krise deutlich gezeigt. Und sie wird auch bei zukünftigen Krisen, die schneller kommen können, als uns lieb ist, Verantwortung übernehmen. Allerdings muss für die Systemkomponente öffentliche Apotheke schlichtweg mehr Geld her. Die Ausgaben dafür waren in den letzten beiden Dekaden zu niedrig. Hier muss endlich nachgebessert werden. Und die hohen Arzneimittelkosten dürfen nicht als Argument missbraucht werden, die Apotheken als extrem relevante Leistungserbringer in unserem Gesundheitssystem ans ökonomische Limit zu drängen.
Dieses wichtige Schlussstatement von dir, Manfred, bringt uns dann auch zum Schluss dieser ersten Podcast-Folge des neuen Jahres 2026. Wir sind uns darüber im Klaren, dass wir längst nicht alle Probleme ansprechen konnten, die uns in diese zwischenzeitlich systembedrohende Situation für das Solidarsystem gebracht haben. Beispielsweise muss auch dringend über das Problem gesprochen werden, das sich daraus ergibt, dass Deutschland als direktes Referenzland für die Preisbildung in anderen Ländern gilt. Das zwingt die Firmen gewissermaßen dazu, die Launchpreise ihrer innovativen Produkte maximal hoch anzusetzen, um auch in anderen Ländern akzeptable Preise zu erzielen. Auch das Problem der Diskrepanz zwischen Listenpreis und tatsächlich gezahlten Preisen, die ja nicht offengelegt sind, wirkt sich in diesem Kontext negativ aus. Wie beispielsweise die Diskussion mit der Trump-Administration zeigt, die wir kürzlich bereits in unserem Gespräch thematisiert haben. Ziel dieses Podcasts war es auch, mit guten Vorsätzen in das neue Jahr zu starten. Wir haben dies dahingehend versucht, eine dringend zu führende Diskussion sachlich anzustoßen, die ein Problem adressiert, das die gesamte Solidargemeinschaft im Gesundheitssystem betrifft. Damit bedanke ich mich bei Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, fürs Zuhören und bei dir, Manfred, für die vielen Informationen, die du aufbereitet hast. Ciao, Manfred.
Ciao, Theo.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.